Markusgemeinde. So schön, wieder hier sein zu dürfen in einer Gruppe von ernsthaften, fröhlichen Nachfolgern Christi. Ich habe vor einiger Zeit beschlossen, dass ich meine Predigten prinzipiell mit einem Satz einleite. Ich predige ja nicht allzu oft, also nicht jeden Sonntag. Und deswegen schauen wir mal kurz auf den Herrn hinter uns. Das war Martin Luther. Alle rechten Predigten gehen dahin, dass wir glauben sollen, allein Christus sei der einzige Heiland und Trost der Welt. Jetzt kann es ja sein, dass ich heute mit meiner Predigt daneben liege. Falls ich das tue und falls ich sage, was hat der da eigentlich gesagt, dann nehmt einfach diesen Satz mit, der stimmt, auf jeden Fall. Christus ist der einzige Trost und Heiland der Welt. Also, normalerweise halte ich mich bei Predigten immer sehr dicht am Bibeltext aus mindestens zwei einfachen Gründen. Erstens, ich bin der Meinung, dass eigentlich jeder Text der Bibel eine Menge bietet, wenn man sich die Zeit nimmt, genau hinzusehen und darüber nachdenkt und zu graben anfängt. Wie hat der Herr hinter uns gesagt, die Heilige Schrift ist wie ein Kräutlein, je länger man es reibt, desto mehr duftet es. Zweitens traue ich mich als Laienprediger manchmal nicht an so große Themen, die ein stark miteinander verbundenes Bibelwissen erfordern. Aber bei der Predigt heute möchte ich eine gewisse Ausnahme machen. Denn es gibt doch ein Thema oder sagen wir einen Begriff, der meine Aufmerksamkeit besonders erregt hat. Also, mit uns Menschen ist es ja recht eigenartig. Das, was uns täglich umgibt, interessiert uns oft kaum. Es erhält nur wenig Aufmerksamkeit von uns, weil es einfach so selbstverständlich ist für uns. Ein Beispiel hierfür. Ich wohne mit Unterbrechung seit etwa 31 Jahren in Münster. Seit fast 20 Jahren gibt es dieses Picasso-Museum. Glaubt ihr, ich war schon mal dort? Also so richtig? Nö. Also das Gefühl, dass es so nah dran ist, reicht mir eigentlich. Und wenn ich in einer fremden Stadt spazieren gehe zum Beispiel, dann schaue ich mir alles genau an. Also ich schaue mir die Häuser an, ich gehe da durch und denke, ach Mensch, das schön hier oder auch eben nicht. Mein Blick geht über die Häuser von oben bis unten. Und wenn ich jetzt in Münster durch die Salzstraße laufe, wäre es vermutlich möglich, dass ich es nicht bemerken würde, wenn die Häuser ab der ersten Etage pink angestrichen wären. Und jetzt klaue ich mal eine Frage, die ich schon in einer anderen Predigt gehört habe. Wisst ihr, wie das Zifferblatt eurer Uhr aussieht, ohne hinzuschauen? Manche vielleicht. Aber das zu beschreiben, wäre vielleicht schwer. Oder wenn ich jetzt gemein wäre, könnte ich sagen, bitte beschreibt doch mal die Augenfarbe eurer Ehepartner genau. Ist blau oder grün-grau? Liebe Ehemänner, wie sieht das aus? Also, es gibt vieles, was uns sehr vertraut erscheint, da wir täglich damit umgehen, aber dennoch ist es uns eigentümlich unbekannt, wenn wir drüber nachdenken. Es gab einen griechischen Philosophen Sokrates, der die Kunst, die wahre Bedeutung von Begriffen zu erfragen, auf die Spitze getrieben hat. Also, der hat gesagt, so Begriffe, die uns eigentlich vertraut erscheinen, was ist das eigentlich genau? Er lief über den Marktplatz und hat die Menschen mit folgenden Fragen traktiert. Was eigentlich ist Schönheit? Beschreib doch mal. Oder was ist Tapferkeit? Ja, Tapferkeit ist, wenn ich mich dem Feind stelle. Ja, aber es gibt doch auch Leute, die laufen vor dem Feind erstmal weg. Und das ist ein bisschen die Taktik der. Und dann gewinnen sie am Ende doch. Also, dieser Sokrates hat immer die vermeintlichen Sicherheiten in Frage gestellt. Und die Leute waren natürlich irgendwann mal schwer genervt von dem Sokrates. Und so hat man ihm irgendwann einen Giftbecher zu trinken gegeben. Und dann war es auch erstmal aus mit der Fragerei. Also, schnell wieder weg von den griechischen Philosophen. Wenn wir jetzt an die Bibel denken, an unsere Gebete und Lieder, dann begegnen uns immer wieder Worte, deren Bedeutung, das behaupte ich jetzt mal einfach, eigenartig unbekannt sind. Wir benutzen ständig Worte, ich tue das zumindest, deren Bedeutung uns in der Tiefe oft nicht klar sind. Nochmal, ich behaupte, wir benutzen oft Worte, deren Bedeutung uns in der Tiefe eigentlich nicht klar ist. Vervollständigt mal bitte folgenden Satz. Ich bin der Weg. Ja, richtig. Weg, Wahrheit und Leben. Und das haben wir schon tausendmal gehört. Also ich jedenfalls, ihr wahrscheinlich auch. Das kennen wir, Kapitel abgeschlossen, weiter im Text. Nein. Lasst uns jetzt mal auf die Worte der Heiligen Schrift hören. Ich lese jetzt eine Luther-Übersetzung. Man war so nett und hat eine etwas lesbarere Version hier der Elberfelder. Obwohl, ich lese die Elberfelder mit vor. Johannes 18, 28 bis 38. Sie führten nun Jesum von Kaiaphas in das Prätorium. Es war aber frühmorgens. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, auf dass sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passa essen möchten. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus und sprach, welche Anklage bringet ihr wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm, wenn dieser nicht ein Übeltäter wäre, würden wir ihn dir nicht überliefert haben. Da sprach Pilatus zu ihnen, nehmet ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, es ist uns nicht erlaubt, jemanden zu töten, auf dass das Wort Jesu erfüllt würde, das er sprach, andeutend, welches Todes er sterben sollte. Einmal weiter. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesum und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete ihm, sagst du dies von dir selbst oder haben dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete, bin ich etwa ein Jude? Deine Nation und die hohen Priester haben dich mir überliefert. Was hast du getan? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, auf dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und spricht zu ihnen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Werfen wir einen Blick auf die Situation. Jesus steht vor Pontius Pilatus, dem Statthalter des römischen Kaisers. Dem Römer, der seit etwa 6 Jahren an die Stelle des Cäsars regiert in der Gegend von Judäa. Pilatus gehörte jetzt zu denjenigen, die seine Macht mit einer gewissen, sagen wir mal, Rücksichtslosigkeit ausüben. Er hat den Juden einiges zugemutet. Er hat zum Beispiel den Tempelschatz, der den Juden sehr heilig war, zum Bau einer Wasserleitung verwendet. Das ist keine religiöse Sensibilität. Das war für die Juden schrecklich. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Pilatus angenehmere Orte als das unruhige Judäa als Stadt für seine Stellung als Statthalter gewünscht hätte. Er hatte salopp gesagt keine Lust auf die religiösen Streitigkeiten der Juden. Er kannte die römischen Götter. Er hat die religiös und politisch aufgeheizte Situation in Judäa nun ein paar Jahre erlebt. Und ich glaube, er hatte die Nase schon voll. Gerne, nur zu gerne, davon bin ich überzeugt, wäre er Jesus von Nazareth aus dem Weg gegangen. Seine Frau, lesen wir an einer anderen Stelle in der Bibel, hat ihn sogar gewarnt. Sie sagt ihm, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Und jetzt passiert etwas, das jedem von uns zu denken geben sollte. Pilatus kommt um Jesus von Nazareth nicht herum. Wie ein Schiff, das auf einen Eisberg zufährt, versucht Pilatus noch diesem Jesus von Nazareth auszuweichen. Aber alle seine Manöver scheitern, Pilatus kommt nicht an Jesus vorbei. Er, der sich die Hände in Unschuld gewaschen hat, er, der gesagt hat, ich finde keine Schuld an ihm, muss entscheiden, was mit Jesus passieren soll. Vergessen wir nicht, Pilatus ist derjenige, der die Todesstrafe verhängen darf. Und ich gehe jetzt davon aus, dass er schon etliche Gefangene erlebt hat, die ihm alles Mögliche erzählt haben, um ihr Leben zu retten. Bitte, bitte, Pilatus, es war anders, ich bin unschuldig. Aber das passiert bei Jesus nicht. Und das, obwohl Pilatus eigentlich kein Interesse hat, Jesus hinrichten zu lassen. Pilatus will mit diesem Jesus eigentlich nichts zu tun haben. Und dennoch verknüpfen Generationen den Tod Christi mit seinem Namen. Gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Denn Jesus versucht gar nicht groß, sich herauszureden. Bist du der König der Juden? Fragt Pilatus. Christus antwortet mit einer Gegenfrage. Sagst du das von dir aus? Pilatus muss das sehr seltsam vorgekommen sein. Und ich glaube nicht, dass er in dieser Situation Gegenfragen gewohnt war. Er sagt, bin ich ein Jude? Dein Volk? Für mich klingt das nach, lass mich in Ruhe mit dem ganzen Kram. Ich habe mit eurer Religion, mit eurem Glauben nichts zu tun. Pilatus möchte auf den Punkt kommen, König oder nicht. Und was wäre passiert, wenn Jesus einfach Nein gesagt hätte? Vielleicht hätte unser gestresster römischer Statthalter dann eine Aussage gehabt, um die Kreuzigung zu verhindern. Bist du ein König? Aber es passiert noch was, was Pilatus nicht erwartet hat. Jesus stimmt ihm zu. Am zweiten Mal. Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Mit was für einer tiefen Aussage konfrontiert Jesus hier den Mann, der mit der jüdischen Religion nichts an der Brause haben will. Herodes, wir erinnern uns, den gab es auch noch, Herodes, der unter den Römern ein bisschen jüdischer König spielen durfte. So erfahren wir an anderer Stelle in der Bibel, der war sehr interessiert daran, Jesus zu sehen. Wenn auch aus den falschen Gründen. Aber Pilatus war das nicht. Ich gehe davon aus, dass ihn die Figur Jesus schlicht nicht interessiert hatte. Und doch war, wir erinnern uns, ich sage das nochmal, doch war und ist sein Name auf der Zunge von Millionen Menschen, die das Glaubensbekenntnis gesprochen haben und sprechen. Und jetzt kommen wir zu dieser Frage, die Pilatus stellt. Und ich finde das neben dieser Händewaschung eigentlich eine der zentralen Punkte in dieser Geschichte, wo Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wir hören leider nicht, dass Jesus, ich sage jetzt mal leider nicht, dass Jesus auf diese Frage des Pilatus etwas antwortet. Gehen wir davon aus, dass er diese Frage wütend oder resigniert oder zynisch gestellt hat. Was redest du da, Jesus von Nazareth? Lese ich zwischen den Zeilen. Was redest du von Wahrheit, wo ich als Richter und Politiker ständig Lügen höre? Was redest du von Wahrheit, wenn es um dein Leben geht? Was redest du von Wahrheit, wenn so viele falsche Zeugen wider dich aufstehen? Wahrheit, so verstehe ich Pilatus, ist doch nur eine hohle Phrase, die je nach Bedarf als Mittel zum Zweck eingesetzt wird. Ich glaube, Pilatus war fertig mit der Wahrheit. Und dennoch hat uns der Evangelist Johannes diese Frage des Pilatus überliefert. Was ist Wahrheit? Grund genug, mal näher hinzusehen. Wir alle haben eine mehr oder weniger vage Vorstellung von Wahrheit. Wahrheit ist für uns etwas, das einen festen, gültigen Bestand hat. Wahrheit ist einer der großen, schwer definierbaren Begriffe unserer Zeit. Und es wurde gerade schon mal gesagt, wir leben in einer Zeit, in denen uns die widersprüchlichsten Wahrheiten oder angeblichen Wahrheiten in unseren Medien eingebrüllt oder eingeflüstert werden. Wenn man nach dem philosophischen Begriff der Wahrheit fragt, erhält man ein buntes Portfolio von Definitionen, die zu lesen und zu verstehen oft nicht einfach sind. Ein Philosoph, René Descartes sein Name, vor etwa 300 Jahren, hat mal geschrieben, dass das Einzige, was er ganz sicher weiß, die Tatsache seiner Existenz ist. Also, ich existiere, weil ich denke. Cogito ergo sum, hat er gesagt, ich denke, also bin ich oder ich denke, ich bin. Alles andere ist unsicher. Selbst wenn ich 2 plus 2 zusammenzähle, ich könnte mich ja 1 Million mal verzählen. Auch das ist nicht sicher. Und da könnten wir jetzt lange drüber nachgrübeln, es würde uns aber nicht sonderlich weiterbringen. In einer Welt wie der unseren, in der alles immer beliebiger, immer individueller zu werden scheint, ist auch die Wahrheit, so sehen wir das, ein biegsamer, dehnbarer Begriff geworden. Meine Wahrheit, deine Wahrheit. Das wollte Pilatus wohl auch so sagen. Welche Wahrheit meinst du? Aber ich behaupte das jetzt einfach mal, wir sind ja von Gott gebaut, ich behaupte, dass wir doch ahnen, dass es eine ewige, unveränderbare Wahrheit gibt, die von unserer Sicht völlig unabhängig ist. Was ist Wahrheit? Die Aussage, morgen wird es nachmittags regnen, entspricht dann der Wahrheit, wenn es anderntags tatsächlich regnet. Die Aussage, Horst hat ein gebrochenes Bein, Entschuldigung, ist dann wahr, wenn sein Bein tatsächlich gebrochen ist. Aber damit erschöpft sich der Begriff noch lange nicht. Wahrheit geht weiter und tiefer und vielleicht ist der Begriff mit unserem Verstand schlussendlich nicht zu fassen. Wir leben gerade mehr und mehr in einer Welt, in der immer verwirrendere Standpunkte, Lebensentwürfe, moralische Regelwerke nebeneinander stehen, häufig aufeinanderprallen. Und es wird zunehmend schwerer, auch für sich die Frage, was ist Wahrheit, zu beantworten. Es gab Zeiten, die sind noch nicht so lange her. Da waren Menschen selbstverständlich der Meinung, dass es zwei Geschlechter gibt. Heute kann man für diese Behauptung schon Ärger bekommen, weil es Menschen gibt, die sagen, dass es etwa 72 gibt. Also, ich weiß jetzt, wo ich stehe, aber was gilt wirklich? Worauf kann ich meinen Fuß setzen, ohne dass dieser ins Bodenlose fällt? Worauf kann ich meinen Fuß setzen, sodass er festen Halt erhält? Was ist Wahrheit? Pilatus, möchte ich jetzt sagen, du bist so nah dran. Du bist in gewisser Weise näher dran, als viele Menschen es jemals sein werden. In gewisser Weise. Deine Frage ist verständlich und sie ist wichtig und dennoch ist es hier die falsche Frage. Was ist Wahrheit? Pilatus verlässt Jesus mit dieser Frage. Vielleicht hält er Jesus für einen bedauernswerten Spinner. Aber die Frage war falsch gestellt. Die Frage müsste folgendermaßen lauten: Wer ist Wahrheit? Wer ist die Wahrheit? Da hätte ihm klar werden müssen: Jesus Christus, der Mann, der hier vor mir steht, der erniedrigte kleine Wanderprediger, dem der Hass seiner Volksgenossen entgegenschlägt. Er ist die Wahrheit. Das heißt, alle ernsthaften, sehnsuchtsvollen, verzweifelten Fragen nach der Wahrheit führen am Ende zu dem Mann, der sein Leben im Alter von 33 Jahren am Stamm des Kreuzes unter brutalsten Umständen verliert, bevor er von seinem Vater auferweckt wird. Und da müssen alle schlauen Leute, alle Philosophen kräftig schlucken. Dieser Mann sagt also nicht nur Wahres, damit könnte man sich noch anfreunden, sondern dieser Mann sagt, dass er die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Liebe Gemeinde, ich glaube, auf die Ergründung dieses Satzes könnte man ganze Gemeindebibelabende oder Freizeiten abhalten. Jesus ist die Wahrheit. Das heißt zunächst mal, dass wir all seinen Aussagen vertrauen können. Wir können unseren Fuß darauf setzen, auf die Aussage, ich bin die Wahrheit. Aber die Aussage, ich bin die Wahrheit, geht noch tiefer. Dein ganzes Wesen zeugt von seinem Vater. Was wissen wir über Gott? Wir wissen, dass es eine Sache gibt, die Gott nicht kann. Ja, richtig. Er kann nicht lügen. Nochmal, Jesus kann nicht lügen. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus kann nicht lügen. Seine ganze Existenz zeugt von der Wirklichkeit Gottes. Jesus zeigt uns, wie Gott ist, und er zeigt uns, wer wir sind. Die ganze Wahrheit begegnet uns in einer dramatisch verdichteten Form auf dem Hügel von Golgatha, auf dem der Sohn Gottes die Sünde der Welt trägt. So groß ist der Zorn Gottes auf die Sünde wirklich, den ich verdient habe. So erbärmlich und elend ist meine Situation vor dem allmächtigen und gerechten Gott. So müsste ich in Angst und Qual vor diesem Gott vergehen. Wenn wir die Wahrheit über uns erfahren wollen, sollten wir auf das Kreuz sehen. Dann dürfen, und das ist jetzt kein rhetorischer Weichmacher, sondern ein ganz ernst gemeintes Wort. Wir dürfen die Liebe und Gnade Gottes erkennen darin, dass dieser Jesus an unserer Stelle für uns starb. Er hat das Leben gelebt, was wir hätten leben sollen, und er hat den Tod erlitten, den wir hätten sterben sollen. Und jetzt wird deutlich, was der Evangelist Johannes meinte, als er sagte: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Gottes Herrlichkeit, zeigt sich am Kreuz. Es ist nicht selbstverständlich, dass man an Herrlichkeit denkt, wenn man ein Kreuz sieht, an dem irgendjemand zu Tode gemartertes hängt. Diese Herrlichkeit ist voller Gnade und Wahrheit. Wir sehen am Kreuz in Jesus die Wahrheit unserer menschlichen, gottlosen Existenz. So sind wir. Das haben wir verdient. Wir sehen am Kreuz die Gnade der Liebe Gottes. Das hat er für uns getan. Und was für ein herrliches Paar, diese beiden, Wahrheit und Gnade. Liebe Gemeinde, wie wäre es um uns bestellt, wenn zu der Wahrheit nicht die Gnade käme? Und was nützt uns die Gnade, wenn sie ohne Wahrheit wäre? Und hier muss ich mich bei euch entschuldigen und euch bekennen, dass ich nicht weiß, ob ich das ausreichend erklärt habe. Und ich glaube nicht, dass ich das in der Tiefe so verstanden habe. Und ich bete, dass ich das immer tiefer lerne, in dieses Geheimnis des Kreuzes einzutauchen. Die Person Jesu ist die Wahrheit. Das, was er sagt, ist wahr. Und jeder ernsthaft nach der Wahrheit Suchende wird bei dem hingerichteten Wanderprediger aus Nazareth fündig. Was bedeutet das für uns? Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus. Das Gegenteil der Wahrheit ist die Unwahrheit oder die Halbwahrheit und die Lüge. Die gefallene Welt, in der wir uns befinden, ist ein Ort, in dem die Lüge in allen Erscheinungsformen sich sehr wohl fühlt. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Lügen sind im Gegensatz zur Wahrheit sehr flexibel. Wenn der Teufel die Kinder Gottes angreift, dann tut er das mit den unterschiedlichsten Lügen. Manche Lügen sind offensichtlich, fett und trotzdem sehr erfolgreich. Ein junger Mensch, der magersüchtig ist, glaubt zum Beispiel eine offensichtliche Lüge. Du bist zu fett. Das ist für Außenstehende, die damit nichts zu tun haben, überhaupt nicht nachzuvollziehen. Aber der Magersüchtige glaubt diese Lüge. Das heißt nicht, dass er dumm ist, er kann sonst sehr intelligent sein. Viele Lügen, die uns zu schaffen machen, sind kleiner und sie passen sich flexibel an unsere Schwachstellen an. Und viele Lügen haben ein großes Wachstumspotenzial. Sie nisten sich ein und wachsen und ziehen immer weitere Lügen nach sich. In Galatien, wenn wir den Galaterbrief lesen, da glaubten die Christen an die Lüge, dass ein paar jüdische Gesetze befolgt werden müssten, damit man vor Gott gerecht ist. Erst beginnt man mit ein oder zwei Zusätzen zum Evangelium und irgendwann ist man im Dschungel der Gesetzlichkeit, die zwangsläufig in Stolz oder in die Verzweiflung führt. Oder, nicht minder relevant, die Ordnung Gottes werden in Frage gestellt. Das, was ich jetzt sage, hört sich wie eine Moralpredigt an. Die soll es nicht sein. Aber wir erinnern uns daran, dass es vor wenigen Jahrzehnten noch weit über christliche Kreise hinaus ein Konsens war, dass Sexualität in der Ehe ihren Raum hat. Und das ist heute komplett anders. Und wir als Christen stehen da und wollen doch nicht die rückständigen Spielverderber sein. Wie gehen wir damit um, dass immer neue Lügen in die Welt als alternative und manchmal auch absolute Wahrheiten dargestellt werden? Wie können wir das überhaupt bemerken? Wie können wir Lüge von Wahrheit unterscheiden? Ich habe mal gehört, dass es speziell ausgebildete Menschen gab, die für die Erkennung von Falschgeld zuständig waren. Und diese Experten beschäftigten sich unglaublich intensiv mit Geld. Und ich würde jetzt meinen, sie beschäftigten sich intensiv mit den verschiedenen Sorten des Falschgelds, das so im Umlauf war. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Experten beschäftigten sich mit echten Banknoten. Sie lernten sie so gut, wie es irgendwie ging, kennen. Denn Fälschungen ändern sich ständig, das Original nicht. So ist es auch mit der Wahrheit. Die Wahrheit ändert sich nicht. Die Lüge, die ändert sich. Ich zitiere jetzt mal unseren ersten Bundespräsidenten, Theodor Heuss. Von ihm ist folgender Satz kolportiert: Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten. Die Wahrheit bleibt gleich. Paulus spricht vom Wandeln in der Wahrheit im Galaterbrief 5, Vers 7. Wenn wir in der Wahrheit wandeln, dann wandeln wir in Christus. Wir wandeln nicht in einem Satz zutreffender Regeln. Tu dies, lass jenes. Sondern wir wandeln in Christus. Und wenn wir in Christus wandeln, wenn wir auf ihn sehen, dann wandeln wir in der Wahrheit, nicht in der Lüge. Eine sehr wichtige Anmerkung. Die Wahrheit, Christus ist mit der Freiheit, die Wahrheit, Christus ist mit der Freiheit verbunden. Mit der richtigen Freiheit. Also, versteht mich nicht falsch, es gibt die Freiheit, das nur am Rande gesagt, ist ja nicht die Abwesenheit von Normen. sondern es ist die Bindung an Normen, die uns guttun. Also Freiheit, wahre Freiheit ist nicht regellos oder normenlos. Ein Beispiel, wir hatten mal, meine Tochter wollte unbedingt Goldfische haben. Haben wir gedacht, gut, die sind nicht teuer, machen wir mal. War am Ende dann doch teurer, als wir dachten, aber egal. Meine Tochter, wir hatten drei Goldfische. Meine Tochter hat den fantasievollen Namen gegeben. Ich habe sie der Einfachheit halber Plitschi, Platschi und Planschi genannt. Und diese Goldfische hatten einen großen Freiheitsdrang. Wir haben ihnen wirklich ein schönes Aquarium gekauft. Wir haben dafür gesorgt, dass das Wasser richtig ist, indem wir da irgendwelche teuren Bakterien für gekauft haben. Aber diese Goldfische suchten ihre Freiheit. Und am Ende lag ihre Freiheit darin, dass sie vertrocknet hinter der Heizung lagen, weil sie sind aus dem Aquarium rausgesprungen. Das heißt, es gibt durchaus Freiheit, die nicht gut für mich ist. Also, die Wahrheit, Christus ist mit Freiheit verbunden. In Christus sind wir frei und die Wahrheit wird euch frei machen, sagt er. Ihr Lieben, was ich so traurig finde, ist, auch in Gemeinden, in frommen Gemeinden, wird die Wahrheit häufig in Frage gestellt. Weil dahinter steht ja der Gedanke, ist es nicht arrogant, wenn wir sagen, wir haben die Wahrheit? Ist das nicht schrecklich arrogant? Haben wir die Wahrheit, wir? Dann müssen wir sagen, mit einer gewissen Trotz, mit einem gewissen Trotz müssen wir sagen, ja. Und zwar nicht, weil wir sie durch unsere Schlauheit gefunden haben, weil wir sie erkauft, erarbeitet haben, sondern weil sie uns geschenkt wurde. Wenn wir Jesus haben, dann haben wir die Wahrheit. Und das lassen wir uns nicht mehr nehmen. Dann sagen wir nicht, ja, wir sind auf einer spirituellen Reise, wer weiß, wo wir ankommen. Nein, dann halten wir trotzig daran fest. Ja, wir dürfen diese Wahrheit immer tiefer erkennen. Manchmal ist das schön und manchmal ist das schmerzhaft. Aber ja, wenn wir Christus haben, dann haben wir die Wahrheit. Jetzt ist mein Kopf ein bisschen durcheinander davon, wie eng diese Begriffe verbunden sind. Wahrheit, Gnade, Freiheit. Aber vielleicht beschäftigen wir uns nicht mit ewig langen, komplizierten Definitionsversuchen. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Aber ich fürchte, das wird uns nicht weiterbringen. Unsere Sehnsucht, unser Verlangen nach Wahrheit, nach Gnade, nach Freiheit wird in Jesus gestellt. Pilatus fragt den, der die Wahrheit ist, nach der Wahrheit. Er ist so nah dran. Aber er glaubt wohl nicht mal richtig, dass es auf seine Frage eine Antwort gibt. Ich stelle mir das so vor. Pilatus fragt Jesus, was ist Wahrheit? Es ist ein Moment still, er dreht sich um und geht hinaus. Was machen wir? Wir können uns auch umdrehen. Oder wir bleiben stehen und sehen auf den, der die Wahrheit ist. Amen.